For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Briefing.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von For Better Working Life, dem NWX-Podcast. Heute in The Briefing, kurz vor dem Jahreswechsel, schauen wir noch einmal nach vorne und stellen uns der Frage, was Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Jahr 2026 erwartet. Wieder dabei ist natürlich der Arbeitsmarktexperte Dr. Julian Stahl. Ja, Julian, schön, dass du da bist.
Moin Alina und moin an die Zuhörenden. Ich freue mich auch sehr auf diese letzte Folge des Jahres.
Bevor wir tiefer einsteigen, wenn wir auf das Jahr 2026 blicken, wie würdest du die wirtschaftliche Gesamtlage in so einem Satz auf den Punkt bringen? Also was ist deiner Meinung nach die Überschrift über das kommende Jahr?
Wenn es sehr knapp sein soll, dann wäre die Überschrift 2026 ein vorsichtiger Neustart. Warum das so ist? Wir kommen gewissermaßen aus einer wirtschaftlichen Schockstarre. Es gab quasi seit 2022 kein Wirtschaftswachstum mehr in Deutschland, beziehungsweise netto sogar negativ die letzten 3 Jahre zusammen. Und nächstes Jahr wird es wieder, zumindest den wesentlichen Prognosen zufolge, ein leichtes Wirtschaftswachstum um plus 1% in Deutschland geben.
Gut, du sagst also, es kommt langsam wieder Bewegung rein. Dann lass uns das doch einmal auseinandernehmen und anschauen, was genau nächstes Jahr für Bewegung sorgt und welche Faktoren vielleicht auch das Wachstum noch so ein bisschen bremsen und woran es liegt, dass es jetzt nicht komplett vielleicht durch die Decke geht.
Auf jeden Fall. Also der erste Faktor, der das Wachstum treibt, ist erstmal ein recht überraschender und dennoch keiner, den man vernachlässigen sollte, denn das nächste Jahr hat rechnerisch rund 2,5 Urlaubstage weniger, einfach weil weniger Feiertage sind. Das liegt daran, dass die schlichtweg auf Wochenenden fallen. Das alleine führt rechnerisch schon rund zu einem Drittel des erwarteten Wirtschaftsflusses für das kommende Jahr. Also der Punkt 1 ist jetzt keiner, wo irgendein Politiker was richtig gemacht hat, das ist einfach nur dem Kalender geschuldet. Dann der ganz große Treiber des Wirtschaftswachstums im kommenden Jahr ist tatsächlich der Staat, der natürlich auch Geld in die Hand nimmt, das irgendwo wieder herkommen muss und finanzpolitisch ein ganz großes Unterstützungspaket auf den Weg bringt, was dazu führt, dass die Wirtschaft langsam wieder in Gang kommt. Das heißt, es ist zu großen Teilen einfach ein, sagen wir mal, erkauftes Wachstum. Der Rest, muss man ehrlich sagen, der stockt eher so ein bisschen. Private Investitionen liegen am Boden. Und auch Unternehmen sind so ein bisschen noch zurückhaltend, was Investitionen angeht. Denn sie sagen, ja, wir würden ja investieren, aber eigentlich erst dann, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen und wenn wir sicher sind, dass wir wieder in eine Wachstumsphase kommen. Und da, vielleicht kommen wir auch nachher nochmal drauf, liegt auch gewissermaßen eine Chance, weil Wirtschaft auch immer viel Psychologie ist. Das heißt also, wenn sich dann tatsächlich im nächsten Jahr verfestigt, es wird wieder gewachsen, es ist wieder eine bessere Gesamtlage in der Wirtschaft, vielleicht kommen dann auch die Investitionen wieder zum Tragen. Aber zurzeit ist der Hauptwirtschaftsfaktor oder der Hauptwachstumsfaktor, den wir für kommendes Jahr erwarten, Vaterstaat.
Okay, du sagst jetzt also, die Unternehmen hoffen, dass die Bedingungen besser werden. Ich glaube, ein großer Punkt, der auch für diese ganze Unsicherheit sorgt, sind natürlich auch die geopolitischen Spannungen, die Handelskonflikte. Wie sehr werden denn die Zölle, politische Unsicherheiten oder auch die instabilen Lieferketten denn die Wirtschaft im Jahr 2026 beeinflussen?
Ich glaube, sehr massiv. Also wir haben jetzt schon gesehen, als es Probleme gab, Chips zu bekommen für deutsche Wirtschaft. Und nein, wir meinen nicht Kartoffelchips, sondern natürlich für die Elektrotechnik und für die Prozessoren. Da standen Bänder still und das führt ganz schnell zu Fertigungsausfällen und zu einem volkswirtschaftlichen Schaden. Der Zollsatz, den die USA unter Donald Trump jetzt aufgelegt haben, der ist von rund 2% auf knapp 18% angestiegen. Und das ist für eine Exportnation für Deutschland natürlich enorm schwierig. Und es gab gerade dieser Tage eine Studie vom IFO-Institut, die das auch nochmal nach Regionen abträgt. Also während im Nordosten, wo man eher von inländischem Tourismus lebt, davon relativ wenig zu spüren ist, ist natürlich in hochindustriellen Regionen, da treffen diese Zölle die Wirtschaft richtig hart. Und das heißt, die Spannungen, die Handelskonflikte, die haben einen ganz entscheidenden Faktor. Vielleicht aber auch mit ein paar Chancen, wenn man auf den EU-Binnenmarkt guckt oder es gelingt, auch neue Absatzmärkte fernab von den etwas ausgetretenen Handelspfaden zu finden.
Also immer noch eine riesige Herausforderung für deutsche Unternehmen, gerade auch für den Mittelstand. Wenn wir uns mal die Stimmung in den Unternehmen angucken, wie ist die Stimmung da denn jetzt aktuell? Gerade auch mit Hinblick auf das neue Jahr, ist da schon komplett Resignation und Ernüchterung oder gibt es da noch Hoffnung?
Ja, es hält sich so ein bisschen die Waage, aber es ist auf jeden Fall auch nicht euphorisch. Also tatsächlich nur rund ein Viertel der Unternehmen erwartet, dass die eigene Geschäftslage sich im Jahr 2026 verbessern wird und ein Drittel, also mehr, erwarten da eine Verschlechterung. Trotzdem ist es aber auch nicht hoffnungslos, denn 70% der Unternehmen, also mehr als zwei Drittel, erwarten tatsächlich, dass es ab 2026 eine wirtschaftliche Erholung gibt und aufwärts geht. Also Hoffnung ist durchaus da, aber man ist da sehr, sagen wir mal, vorsichtig optimistisch im Durchschnitt, was die Unternehmen angeht.
Spiegelt sich das dann auch im Arbeitsmarkt wieder? Was kommt 2026 konkret auch auf Beschäftigte zu?
Also der Arbeitsmarkt in Gänze, wenn ich auch dem wieder nur eine Überschrift mit vielleicht sogar nur einem Wort geben sollte, dann lautet dieses Wort Seitwärtsbewegung. Wenn man sich die Studien anguckt, zum Beispiel vom IAB, dann sieht man, die Erwerbstätigkeit sinkt minimal, aber auch das Erwerbspersonenpotenzial sinkt minimal. Die Arbeitslosigkeit bleibt nahezu unverändert, sinkt ganz leicht. Wir hatten ja dieses Jahr im August das erste Mal wieder einen Wert von leicht über 3 Millionen Arbeitslosen. Vermutlich werden wir diese Schwelle im kommenden Jahr nicht wieder überschreiten, sondern bleiben unter 3 Millionen. Das heißt also zumindest als Ganzes betrachtet, parkt der Arbeitsmarkt quasi auf dem Niveau, wo er gerade ist. Was aber durchaus spannend ist, ist, wenn man dann mal so ein bisschen guckt, wo gibt es denn doch Verschiebungen vielleicht im Arbeitsmarkt? Denn es gibt einige Branchen, da wird händeringend nach Fachkräften, nach Talenten, nach Beschäftigten gesucht. Und in anderen gibt es eher nach wie vor und vermutlich auch nächstes Jahr Abbauprogramme. Also die Gewinnerbranchen, das sind die Bereiche Gesundheit, Bildung, öffentlicher Dienst. Auch da natürlich wieder Vaterstaat als Geldgeber teilweise mit involviert. Und da entstehen laut IAB rund 130.000 neue Stellen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Verlierer. Wir waren gerade schon dabei, die deutsche Industrie, die Produktion, Automobil, Maschinenbau, die leiden. Und das IAB spricht davon, dass da bis zu 10.000 Industriearbeitsplätze pro Monat verloren gehen. Also während auf dem Top-Level der Arbeitsmarkt relativ stabil ist, gibt es doch einige Verschiebungen. Er ordnet sich also gewissermaßen um im kommenden Jahr und bleibt netto aber bei etwa plus minus null.
Also ziehen die Beschäftigungszahlen noch nicht so richtig mit dem Optimismus mit. Kannst du erklären, warum sich das beides so ein bisschen unterschiedlich entwickelt nächstes Jahr?
Ja, da gibt es sicherlich einige Faktoren. Also das eine ist erstmal, wir hatten ja eigentlich schon gesagt, das Geld kommt erstmal aus Vaterstaat und von Vaterstaat und nicht so sehr aus einer eigenständigen privatwirtschaftlichen Dynamik. Das heißt, daran liegt es schon mal ein Stück weit, dass das noch ein bisschen zaghaft ist, auch was das Einstellungsverhalten von Unternehmen angeht. Dann sind Unternehmen eh immer ein bisschen zaghaft, was das Einstellen von festen neuen Mitarbeitenden angeht. Das heißt, vielleicht ist das auch einfach ein bisschen zeitlich nachgelagert, dieser Effekt. Und natürlich, viele Unternehmen versuchen auch erstmal aufgrund oder mit Unternutzung von Effizienzhebeln vielleicht mehr Aufträge abzuarbeiten und gar nicht unbedingt Personal aufzubauen. Ich persönlich hätte aber die Hoffnung, dass vielleicht der Arbeitsmarkt etwas verspätet wieder anspringt und sicherlich ist dann auch spätestens ab 2027 der Faktor Demografie, über den wir ja schon öfter gesprochen haben, auch nochmal ein Faktor, weswegen dann auch tatsächlich die Nachfrage nach guten Arbeitskräften wieder anziehen dürfte in Zukunft.
Wenn wir jetzt schon dabei sind, noch weiter in die Ferne zu schauen, wo liegen denn langfristig aus deiner Sicht die größten Herausforderungen?
Also, ich glaube, die Herausforderungen bei dem Wandel, vor dem wir gerade stehen und den wir auch zu meistern haben, die sind dreierlei. Der erste dabei ist das Tempo. Sind wir schnell genug, auf die sich immer schneller verändernden Herausforderungen auch aus dem Weltmarkt, aus technologischer Veränderung zu reagieren? Dann natürlich, dieser Wandel, der muss auch passieren in den Menschen. Das heißt, sind wir gut genug darin, die Menschen zu qualifizieren und darauf so vorzubereiten, dass sie quasi in der Lage sind, die Tätigkeiten auszuführen, die wir morgen brauchen. Und dafür brauchen wir zwei Faktoren. Das ist einmal die Quantität. Das heißt, mit dem demografischen Wandel, vor dem wir stehen, gelingt es uns, genügend Fachkräfte, genügend gut ausgebildete Menschen überhaupt in der Volkswirtschaft zu haben und zu halten. Und zum anderen in den Unternehmen selber gelingt es uns hier, mit dem Bereich Personalentwicklung, Learning und Development, die Leute auch so in der Qualität auszubilden und auch sinnvoll so einzusetzen, dass sie eben wertstiftend arbeiten können, wertschöpfend sein können. Und ich glaube, diese drei Punkte, die sind ganz entscheidend auch für die volkswirtschaftliche Leistung und ultimativ dementsprechend auch für unseren Wohlstand in Deutschland.
Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren? Vielleicht so eine kleine To-Do-Liste. Was sollten Unternehmen 2026 auf dem Radar haben?
Also, gerne. Meine persönliche Liste an den wichtigsten Punkten wäre da: die Talente am besten jetzt schon gewinnen und sichern, wo der Arbeitsmarkt noch einigermaßen entspannt ist. Denn wir hatten schon mehrfach darüber gesprochen, wenn der demografische Wandel dann richtig reinkickt, wird es immer, immer schwieriger, diese Menschen zu haben. Das heißt also auch, solche Faktoren wie Arbeitgebermarketing, also Employer Branding, nicht zu vernachlässigen oder als nice to have zu sehen, sondern da auch wirklich jetzt schon frühzeitig und strategisch ranzugehen. Dann natürlich die Digitalisierung voranzutreiben. Je wertstiftender die Leute arbeiten können, weil sie eben repetitive, stupide Aufgaben wie das Einscannen und Abheften von Verträgen an die Technologie auslagern können, desto besser. Das ist ganz wichtig. Natürlich, wir hatten eingangs darüber gesprochen, über die geopolitischen Verschiebungen, Exportmärkte, aber auch Lieferketten zu diversifizieren, sich da nicht nur auf einen einzigen internationalen Partner zu fokussieren, sondern auch einfach agil sein zu können und auch die Energieeffizienz zu steigern. Ich denke, wenn diese Themen auf die Agenden der CEOs, der CHROs bzw. der kompletten Führungsgremien kommen, dann sind Unternehmen fürs nächste Jahr schon relativ gut beraten. Kurzum, ich glaube, 2026 könnte einfach für viele Unternehmen gewissermaßen ein Wendepunkt sein. Es sieht im Durchschnitt vieles aus nach einer Seitwärtsbewegung, aber es gibt durchaus vieles zu tun und vor allen Dingen auch viele wichtige Weichen zu stellen für die dann kommenden Jahre.
Vielen Dank nochmal für diese konkrete Zusammenfassung. Ich würde jetzt aber gerne zum Abschluss des Podcasts nochmal ein bisschen, ja, für positive Stimmung sorgen. Hast du da vielleicht noch ein paar positive Signale, die 2026 mit sich bringt?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, diejenigen, die uns öfter zuhören, die wissen ja auch, ich bin eigentlich auch Optimist. Das bin ich auch nach wie vor. Und vielleicht muss man auch mal so ein bisschen die Perspektive aus Deutschland wegziehen. Denn Deutsche sind ja auch immer relativ gut drin, relativ schwarz zu malen und die Sachen echt einigermaßen pessimistisch zu sehen. Internationale Ökonomen zum Beispiel bewerten die Situation in Deutschland deutlich stabiler, als wir das vielleicht selber tun. Die deutsche Wirtschaft ist nach wie vor im internationalen Vergleich stark. Wir haben auch anders als andere große Volkswirtschaften nach wie vor finanzielle Spielräume, um auch Wachstumsimpulse zu senden. Deswegen bin ich durchaus eigentlich optimistisch, dass da was geht. Wichtig ist, dass wir jetzt die großen Themen Energiewende, Infrastruktur, Digitalisierung, auch Verteidigung, sofern nötig, und vor allen Dingen natürlich auch Zukunftstechnologien um KI richtig anpacken, da die Wachstumsfelder erkennen und darauf konsequent unsere Wirtschaft auch ausrichten. Also auch darum nochmal eine Zahl dran zu backen. Über 2/3 der Unternehmen erwarten auch neue Geschäftsmodelle, die überhaupt erst durch Automatisierung und Effizienzsteigerung machbar werden. Da gilt es dann auch, mal mutig zu sein, zu investieren und zu gucken, dass man diese Chancen eben auch ergreift. Und auch da war ich eingangs schon mal, die Herausforderung, die wir hier haben, die ist eigentlich unterm Strich vielleicht sogar weniger materiell als mehr psychologisch. Das heißt, wenn uns gewissermaßen gelingt, 2026 wieder in das Wachstum reinzukommen und auch in eine Wachstums-, in eine optimistische Denke, dann gelingt uns vielleicht auch so ein gewisser Momentum-Shift wieder hin zu einem etwas positiveren Ausblick und auch vielleicht einer wirtschaftlich positiveren Hälfte der 2020er Jahre.
Ja, vielen Dank für die Einordnung. Ich würde da dann für mich persönlich mal mitnehmen. Es kann wieder vorangehen, aber Unternehmen und Menschen müssen sich weiterentwickeln, sich bewegen und weiter so funktioniert momentan einfach nicht. Ja, damit endet jetzt diese Episode und leider nicht nur diese Episode, sondern auch The Briefing als Format wird im folgenden Jahr nicht mehr weitergeführt. Wir möchten uns natürlich ganz herzlich bei unseren Zuhörenden bedanken, aber natürlich auch bei allen, die an diesem Projekt mitgearbeitet haben. Es war uns ein Anliegen, die Entwicklung der Arbeitswelt für euch einzuordnen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Auch sicherlich ein gewisser trauriger Moment, sich jetzt zum Jahreswechsel von den treuen und vielen Zuhörenden zu verabschieden. Viele waren ja sogar schon auch Abonnentinnen und Abonnenten seit Zeiten von Alex und Lisa, mit Max, Sven, viele tolle Interviews gehabt. Vielen Dank von uns beiden, dass ihr uns in den letzten 1,5 Jahren für das Format The Briefing die Treue gehalten habt. Viel Gutes, viel positives, konstruktives Feedback bekommen. Uns hat sehr großen Spaß gemacht und ja, wie du gerade so schön sagtest, es wird weitergehen. Genauso weiter geht es nicht. Aber ja, wer wissen will, wie es zum Beispiel bei mir weitergeht, kann ich gerne einladen. Folgt mir auf den namhaften professionellen sozialen Netzwerken. Es wird weitergehen, wenn auch nicht genau in diesem Format. Und von daher bleibt mir nur zu sagen, wie gesagt, herzlichen Dank sowohl ans Team, die das alles möglich gemacht haben, als auch natürlich auch an die Zuhörenden, für die wir das haben machen dürfen.